Ihr Eis, es ist 17:30 Uhr. Da ist das Regionaljournal.
Regionaljournal Basel und das sind die Themen. Der Streit um die Wärmestube ist zu Ende. Die Randständigen können sich in einem Container beim Bahnhof der Winterthur wärmen. Die Van Gogh-Ausstellung ist vorbei. Jetzt muss Basel wieder um gute Touristen kämpfen. Und auch Pflanzen haben recht. Florian Köchlin, ein Tierschutzgesetz gibt es schon. Gibt es bald auch ein Pflanzenschutzgesetz?
Ja, das geht wahrscheinlich noch eine Zeit. Aber was ich spannend finde, ist, dass die moderne Biologie zeigt, dass Pflanzen keine Sachen sind. Dass sie zum Beispiel schwätzen mit Duftstoff miteinander. Und da finde ich und viele andere auch, man muss sich schon überlegen, ob es nicht auch Verpflichtungen gibt von uns gegenüber den Pflanzen, wie bei dir.
Mehr zu diesem Thema mit der Umweltaktivistin Florian Köchlin. Im zweiten Teil unserer Sendung ist unser Tandemgast. Das Wetter, das zeigt sich immer noch von seiner sonnigen Seite. Es bleibt auch morgen bei 20 Grad warm. Am Mikrofon Wanda Düring. Jeden Herbst geht zu Basel der gleiche Streit wieder los. Wo gibt es einen warmen Platz für die Randständigen? Eine Wärmestube. Auch dieses Jahr haben Behörden und Initianten von der Wärmestube wieder eifrig gerungen. Seit heute Mittag ist jetzt aber eine Lösung für diesen Winter da, Gaudenz Wacker.
Und diese Lösung heisst, ein Container auf der Gundeldinger Seite vom Bahnhof SBB, also so wie letzten Winter. Einig geworden sind sich die Initiantin von der Wärmestube Soup & Chill, die Claudia Adrario de Roche, und der zuständige Basler Sozialdirektor Christoph Brutschin offenbar heute Mittag. Der Christoph Brutschin bestätigt:
Ich bin sehr froh, dass Frau Adrario de Roche sich jetzt entschieden hat, auf die sichere Schiene zu gehen, das heisst, den Container zu nehmen. Das sicher auch im Interesse von denen, die das Angebot auch Winter nutzen müssen. Und ich bin froh, dass wir jetzt vor allem für die eine Lösung gefunden haben, weil es wäre ganz schade gewesen, wenn die dann darunter hätten müssen leiden unter einer Variante, die eben gewisse Gefahren geboten hat oder mitgezogen hat.
Gefahren mit sich gezogen hat der andere mögliche Standort für Soup & Chill, nämlich das ehemalige Totenhäusle in der Elspetenanlage. Also der Standort, den die Initiantin bevorzugt hätte. Gefahren darum, weil diese Variante nicht gesichert gewesen wäre, wegen Formalitäten, wie der Basler Sozialdirektor erklärt.
Bei der Variante Totenhäusle hat man das Baubewilligungsverfahren normal machen. Und lediglich schon bei einem Einspruch, den man natürlich nicht ausschliessen kann, hätte das einfach dazu geführt, dass ein Bezug vor Ende November nicht möglich gewesen wäre. Und dann ist es schon kalt. Und dann wären einfach die betroffenen Leute wären die Leidtragenden gewesen.
Leidtragende wären also die Randständigen gewesen. Und weil die jetzt diesen Winter wieder einen warmen Ort haben, ist die Initiantin von Soup & Chill, Claudia Adrario de Roche, auch glücklich, dass eine Lösung zustande gekommen ist. Wenn die Lösung auch nicht billig ist, die Initiantin rechnet mit Kosten bis 90'000 Franken für den Container. So richtig mag sie sich darum auch nicht freuen.
Erstens mal wegen dieses Wahnsinnspreises, der völlig überflüssig ist, denn das Totenhäusle zu sanieren, das würde etwa 10'000 Franken kosten.
Die Variante Totenhäusle wäre so fast den Faktor 10 günstiger als der Container beim Bahnhof. Eine Zahl, die der Basler Sozialdirektor nicht bestätigen kann, wenn er auch zugibt, dass der Container beim Bahnhof allweil teurer kommt als Totenhäusle. Aber noch wegen einem zweiten Grund mag die Wärmestubeninitiantin keine Luftsprünge machen vor Freude.
Man hat es wieder geschafft, die Randständigen aus der Stadt rauszuschaffen, also auf die Hinterseite des Bahnhofs, nur nicht in den Elisabethenpark die reinlassen. Das ist ja eigentlich die Aussage, die stehen bleibt. Und das ist das, was mich nicht nur wütend macht, sondern vor allen Dingen sehr, sehr traurig.
Für den nächsten Winter müssen Behörden und Wärmestubeninitianten dann also allweil wieder eine neue Lösung finden. Für das Jahr ist jetzt mit dem Container beim Bahnhof aber gesorgt. Ein Container, der mit rund 90 Quadratmeter übrigens rund doppelt so groß ist wie der vom letzten Winter.
Zu den Meldungen. Basel hat das Opernhaus vom Jahr. Der Titel bekommt die Oper vom Theater Basel vom deutschen Jahrbuch Opernwelt, wo 50 Opernkritiker aus der ganzen Welt dazu befragt hat. Damit geht der Titel Opernhaus des Jahres zum ersten Mal in die Schweiz. Gewürdigt haben die Opernkritiker vor allem das breite Repertoire zu Basel und die Arbeit vom Ensemble im grössten Dreisparten-Theater in der Schweiz. Grosse Ehre auch von Roger Federer. Der Baselbieter Tennisstar bekommt eine eigene Sondermarke aus Österreich. Auf dieser Briefmarke von der österreichischen Post sieht man Roger Federer bis im diesjährigen Sieg zu Paris. Die Briefmarke kommt nächstes Jahr raus in einer Auflage von 400'000 Stück. Die Schweizer Post hat schon vor bald 2 Jahren Roger Federer eine Sondermarke gewidmet. Seit gestern sind sie zu, hier zur grossen Van Gogh-Ausstellung im Basler Kunstmuseum. 552'000 Leute aus aller Welt haben Landschaftsbilder zu Basel gesehen, deutlich mehr als erwartet. Hotel und Restaurant freuen sich über Einnahmen von gut 25 Millionen Franken. Und jetzt? Nächstes Jahr stehen keine vergleichbaren Events an. Wo kommt Basel bald zur touristischen Provinz, Michael Müller?
Kulturelle Highlights wie die Van Gogh-Ausstellung oder wie die Tutankhamun-Ausstellung vor 5 Jahren, so kulturelle Leuchttürme wie Sabine Horvath von der Abteilung Standortmarketing im Basler Präsidialdepartement sagt, kann es nicht jedes Jahr geben.
Das zeichnet eben auch Leuchttürme aus. Das heisst, wir hoffen sehr, dass wir für die Wirkung auch in den nächsten 5 Jahren wieder etwas so werden haben. Was aber nicht heisst, dass in den Zwischenjahren nichts stattfinden tut. Dort dürfen wir insbesondere nächstes Jahr wieder auf grossartige Ausstellungen hoffen. Ich denke da an die Andy Warhol-Ausstellung oder an die Ausstellung von Henri Rousseau. Das verteilt allerdings auf Frühling und Herbst und von dort her darf man wirklich auch sich sehr auf ein kulturelles Jahr 2010 freuen.
Sorgen, als Basel nach so einem Leuchtturmjahr einfach wieder in die Bedeutungslosigkeit abtaucht, so Sorgen muss man sich also nicht machen, erklärt Sabine Horvath. Denn Basel hat ja sonst viele Vorzüge, die man Basel damit bekannt machen kann. Beispielsweise als Standort für Life oder Nanosciences oder als Architekturstadt, als Kulturstadt mit einem Theater, wo immer wieder Anerkennung erfährt oder auch als Sportstadt, wo grosse Events beim Reiten oder im Girling anstehen.
Also von dort her ist es nicht so, dass wir, wenn wir so einen Leuchtturm gehabt haben, dann irgendwie abtauchen müssen, sondern uns sehr gut überlegen müssen, in den Jahren, wo es jetzt vielleicht nicht einen herausragenden Leuchtturm hat, zu überlegen, was man in den Vordergrund stellt. Und dort gelingt es uns wirklich über die Jahre hinweg auf einem sehr hohen Niveau, können den Standort Basel zu vermarkten.
Das nicht zuletzt auch dank der vielen guten Medienkontakte, die man schon mit Gross-Events wie zum Beispiel mit den Fußball-Europameisterschaften generiert hat und wo man auch in mageren Jahren davon profitieren kann. Und schaut man noch ein bisschen in die Zukunft, dann zeichnen sich schon die nächsten Mega-Events ab. Sabine Horvath.
2011 kommt dann aus meiner Sicht wieder ein ganz besonderes Jahr mit der China-Trilogie im Museum der Kulturen. Ich mache da gerne den Link auch an unseren World Expo-Auftritt nächstes Jahr in Shanghai, wo wir eine grosse Nachfrage sicher werden können generieren. Es gibt das Culture Escapes Festival nächstes Jahr auch zum Thema China. Und dann kommt noch die grosse Trilogie-Ausstellung im Museum der Kulturen. Und das wird sicher von dort her wie so eine grosse Geschichte werden im 2011.
Bei der Abteilung Standortmarketing ist man also zuversichtlich, was die Zukunft von Basel betrifft. Ob die China-Ausstellung im Museum der Kulturen denn tatsächlich so viele Besucherinnen und Besucher anzulocken vermag, wie eine Van Gogh- oder eine Tutankhamun-Ausstellung, wird sich mir weisen.
Es ist in 22 Minuten 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Und mit mir im Studio ist unser Tandemgast Florian Köchlin. Florian Köchlin, Sie haben mir vor der Sendung gesagt, Sie seien auch an der Van Gogh-Ausstellung, Sie nicht nur einmal, also Sie sind begeistert gewesen.
Ja, ich muss sagen, weil ich dachte, ich wohne ja hier in Basel, ich muss ja fast gehen und begangen. Und wieder erwartet, völlig begeistert gesehen, der Van Gogh. Das ist mit diesen Bildern, die Pflanzen, das ist eine Energie und erwachsen und wuchern. Und ich habe das Gefühl, der Van Gogh ist mit diesen Pflanzen selber. Also er ist der Olivenbaum oder er ist die Zypresse mit einer unglaublichen Gewalt. Ich bin mir am Schluss vorgekommen wie in einer Waschmaschine und völlig so rausgekommen bei diesen Stockabend und mit meinem Freund zusammen und sind wir noch eine Viertelstunde vor einem Sesambild gehockt. Einfach um wieder ein bisschen auf den Boden zu gehen. Also mich hat es unglaublich beeindruckt, wie da die Pflanzenwelt erfasst und der Pflanze nachkommt. Und das ist ja eigentlich auch mein Thema.
Das ist Ihre Weltpflanze, die Sie jetzt erleben. Ja. Florian Köchli, ich glaube, den wenigsten Leuten aus der Region muss man sich heute vorstellen, aber vielleicht den Jüngeren schon. In den 80er Jahren waren Sie nämlich ein aktiver Politiker gewesen, am linken Rand, kann man sagen.
Peter Poch.
Ja, Sie haben Peter Poch und später dann für die Grünen Basel-Land politisiert, im Landrat. haben sich als Atomkraftgegnerin und später vor allem als Gentech-Gegnerin einen grossen Namen gemacht. Als Umweltaktivistin haben sich dann aber aus der aktiven Politik wieder zurückgezogen. Heute ist es stiller geworden um sie. Sind sie auch stiller geworden?
Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht zwei Sachen. Erstens so die politische Bühne, so von Landrat oder Nationalrat, das ist einfach nicht meine Bühne, da fühlen sie, da sind andere besser. Ich finde es total spannend, so eben diesen neuen Themen nachzugehen. Was ist das Leben, was ist das Pflanzen und wie können wir da weitermachen?
Oh, Sie sind eine recht erfolgreiche Politikerin gewesen. Für das, dass Sie jetzt sagen, es ist nicht Ihre Welt, haben Sie doch recht viel Erfolg.
Ja, es ist ein guter Lehrplatz gesehen. Und Politik mache ich natürlich schon noch in der ganzen Gentechnikbewegung, wo es gegen, also fürs Moratorium geht, da gegen, für Freisetzungen von genmanipulierten Pflanzen oder Genfood. Da bin ich schon sehr aktiv und auch in der Gruppe, also wo es die heisst die Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie, wo alle kritischen NGOs aus der Schweiz organisiert sind und da machen wir viel. Da bin ich schon noch aktiv. Aber mir hat es dann mit der Zeit Wunder genommen, wir können nicht nur immer Nein, Nein, Nein sagen und vor Risiken warnen und zaudern und zögern. Wir müssen auch Gegenentwürfe haben, wir müssen auch Alternativen haben. Und sonst reden die Gegenseite immer von ihrer Vision, also Welthunger, und wir sagen Nein, Nein, Nein. Und dann bin ich diesen Fragen nachgegangen und das ist, dann hat mir immer mehr der Ärmel hineingezogen, was sind denn unsere Gegenentwürfe, was ist eine Forschung, ich finde Forschung super toll, was ist eine Forschung, wo das Bild ein bisschen ganzheitlicher anschaut, wo uns auch in Zukunft führt, was ist das, was man über das Leben weiss, was ist das, was die moderne Biologie über Pflanzen weiss, und das ist hochspannend.
Und dann sind Sie in die Pflanzenwelt eingetaucht, wo man gerade Pflanzen?
Ja, beim zweiten Buch, Pflanzenpalaver, das ist so ein Spaziergang rund um Pflanzen. Und Pflanzen haben mich besonders interessiert, weil ich glaube, Tiere sind etwa vor, sagen wir, 30, 40 Jahren dieser mechanistischen Fallen entgangen. Teilweise wenigstens. Man weiss heute, Tiere sind keine Sachen. Und man gibt, wie Sie am Anfang gesagt haben, es gibt ein Tierschutzgesetz. Und in Zürich gibt es sogar einen Tierschutzanwalt. Und man weiss, dass Tiere so etwas wie eine Würde haben, auch wenn das noch sehr am Rand ist. Bei Pflanzen ist man noch meilenweit von diesem Punkt weg. Und das Erstaunliche ist, was jetzt die moderne Biologie zeigt, ist, dass der Graben zwischen Pflanzen und Tier überhaupt nicht so gross ist, wie man meint.
Also Sie schreiben es in der Zellstruktur einmal oder auf der Ebene der Zellen?
Ja, Pflanzen, also Pflanzen kommunizieren miteinander mit Duftstoff. Also vielleicht nur ein Beispiel. Ich war an der Uni in Jena und dort untersuchen sie so ein unscheinbares Pflänzchen, die Limabohne. Von dieser Limabohne haben sie inzwischen bis zu 400 Duftstoffvokabeln gefunden. Also die kennt man chemisch. Es gibt sicher noch viel mehr. Man weiss, sie haben herausgefunden, dass wenn die Limabohne von einem Schädling angegriffen wird, dann produziert sie einen Duftstoff, wo die Nachbarinnen warnt, Achtung, da kommt der böse Feind, dass die Nachbarinnen sich auch können verwehren. Und dann, wenn der Schädling kommt, produziert sie noch einen anderen Duftstoff, mit dem sie einen Nützling anzieht. Aber jetzt absolut erstaunlich ist, dass die Limabohne nicht nur weiss, aha, ich werde angegriffen, sondern sie weiss auch noch, wer sie angreift. Also wird sie von Spinnmilben angegriffen, produziert sie einen Duftstoff, der Raubmilben anzieht, die die Spinnmilben fressen. Wird sie von Raupen angegriffen, produziert sie ein bisschen anderen Duftstoff, der Schlupfwespen anzieht. Also sie holt sich den entsprechenden Bodyguard. Und die fragen dann weiter, ja, wie merkt denn die Pflanze das überhaupt? Und die Forschung von den letzten 15 Jahren hat gezeigt, dass die Pflanze am Späuz von dem Insekt schmeckt. Aha, das ist eine Spinnmilbe oder aha, das ist eine Raupe. Und dann der entsprechende Bodyguard sich holt. Das ist doch toll. Und so hat man Haufen entdeckt, dass Pflanzen eben überhaupt nicht das sind, was sie bis jetzt in der Wissenschaft gegolten haben, so als passive, quasi lebige Automaten, die ihr genetisches Programm abspülen. Sondern im Gegenteil, sie sind aktiv, flexibel, sie kommunizieren, können aus Erfahrungen lernen und so weiter.
Jetzt vor 20, 30 Jahren hat man die Frage auch bei den Tieren gestellt.
Ja, genau.
Man hat zwar gewisse Tiere gespürt, aber ob sie eine Seele, ob sie eine Würde haben, das hat man damals in Frage gestellt. Heute stellt das kaum jemand in die Frage. sind wir in 20, 30 Jahren so weit, dass man das bei den Pflanzen auch nicht mehr in Frage stellt?
Ja, ich kann das nicht beantworten, weil ja, die wichtige Frage ist, ja, dann schlussendlich gut, Pflanzen können miteinander schwätzen. Pflanzen können uns Erfahrungen lernen. Man weiss, dass Pflanzen sich erinnern können. Die Frage ist dann, können sie auch empfinden? Können sie irgendeinen Schmerz oder so empfinden? Und diese Frage kann man einfach nicht beantworten. Aber sie ist heute nach diesen vielen Erfahrungen und Studien, die man gemacht hat, genauso spekulativ meinen, sie können nicht, wie sie können es. Sind uns irgendwie die Argumente abhanden gekommen, das den Pflanzen abzusprechen? Und wir sind in einer Situation vom Nichtwissen. Und was machen wir damit?
Gehen wir später nochmal auf die Frage. Ja. Mich würde auch interessieren, Sie haben jetzt gesagt, es ist wissenschaftlich erwiesen, Pflanzen kommunizieren untereinander, kommunizieren sie auch mit uns oder wir mit den Pflanzen. Ich nehme jetzt das Beispiel, wo viel zitiert wird, dass es in einer Pflanze, in einer Wohnung, wo gute Stimmung ist, auch besser geht. Kann man das belegen?
Das weiss ich nicht. Es gibt natürlich wissenschaftliche Untersuchungen von früher, die das gesagt haben, die sind aber nicht verifiziert worden. Und ich bin ein bisschen misstrauisch. Ich versuche einfach mal zu schauen, was weiss man wirklich. Und was man wirklich weiss, ist, dass Pflanzen untereinander kommunizieren, dass sie sehr wohl mit Insekten kommunizieren. Dass ich habe letztens in einer Untersuchung gelesen, dass im Wurzelbereich, da gibt es ja einen Haufen Bakterien und Pilze und alles andere. Und das ist ein ständiges Geschwätz, auch Bakterien und Pilze mit Pflanzen und Pflanzen mit denen. Ständiges Geschwätz und Tue und so. Und das ist verrückt. Und oder, das Problem ist, wir wissen es in der Wissenschaft noch nicht, weil bis jetzt hat niemand geschaut, hat niemand gedacht, dass Pflanzen schwätzen. Mir hat der Forscher das so gesagt, wenn sie jetzt da rausgehen, gehen spazieren, hier in dem Garten oder im Wald, dann ist das ein ständiges Geflüster, ein Geflüster von Duftstoffen. Und man ist jetzt gerade erst dran, so ganz am Eckli zu sehen, was für Sachen die Pflanzen überhaupt können machen.
Darum eben Palaver. Für Ihr Buch Pflanzenpalaver haben Sie ja mit Wissenschaftlern zusammen geschafft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich kenne hier noch ein paar, einmal einen Biobauer, einen Zellbiologen, einen Elektrophysiker, einen Philosoph, eine Molekularwissenschaftlerin kommt vor, aber auch einen indischen Gelehrten, einen hellfühligen Anthroposoph. Also ein Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Gebieten. Braucht das breite Wissenschaftsfeld, um so ein Thema überhaupt zu erfassen?
Ich muss Sie vielleicht korrigieren, ich habe nicht mit denen zusammen geschafft.
Aber
ich bin einfach gegangen und habe die besucht und gehört. Weil mir hat das Buch ist eine Art wie ein Spaziergang um Pflanzen. Weil für mich war der Ausgangspunkt, wenn die moderne Biologie mir zeigt, dass Pflanzen keine so lebenden Automaten sind, dass die moderne Biologie also zeigt, dass Pflanzen nicht chemisch und physikalisch können erklärt werden, dann weiss ich auch, vor allem aus der Quantenphysik, es gibt Grenzen für die Naturwissenschaften. Ich werde Pflanzen nie ganz erklären können. Und dann hat mich interessiert, also wenn die Naturwissenschaft das nicht ganz machen kann, dann gibt es ja sicher auch noch andere Erkenntniswege, wie wir uns dieser Pflanzen können annähern und mehr über sie wissen. Und darum bin ich nicht nur zu Wissenschaftlern gegangen und Genetikerinnen und so, sondern auch zu einem Biobauer, zum Beispiel in Österreich, in den Alpen, auf 1300 Meter, wo einfach mit Permakultur, mit einer derartigen Vielfalt, also essbare Wälder macht, auf 1300 Meter und eine wahnsinnige Produktivität hat. Oder in Indien, in Home Gardens, das sind so in Kerala, also in Südindien. Das ist so, das muss man sich so mehr, wie eine, also das Oberste sind dann Palmen und dann kommen Ananasstüte und dann Sträuch und dann kleinere Sträuch, zum Beispiel Henna oder Bohnen oder so und dann unten Büsch und Salat und dann Wurzeln, Kurkuma und Pfeffer windet sich entlang der Bäume auf. Also auf kleinstem Gebiet eine riesige Vielfalt und eine grosse Produktivität, weil die einzelnen Pflanzen sich einander helfen, in Symbiose leben und das ein Potenzial auch von den Pflanzen ist, das wir bis jetzt massiv unterschätzt haben.
Und wo vor allem Gentechnik könnte überflüssig machen, einmal in Ihren Augen?
In meinen Augen, weil die Gentechnik ist für mich so ein Symbol von einer hochindustrialisierten Hightech-Industrie, also Landwirtschaft mit Monokulturen, was noch verbessert wird. Also darf ich nicht schnell zum Buch gehen? Also, ja. Ich bin konkret bei den Bauern gewesen, weil das nimmt mich immer Wunder. Wie geht es denn konkret zu? Bei den Wissenschaftlern. Dann hat mich aber auch Wunder genommen, wie es der Pflanze in unserer oberländischen Geschichte gegangen. Ich war ein Philosoph in Deutschland. Und wie ist der Pflanze in der indischen Geschichte gegangen, also im Hinduismus und so. Und bin ein Sanskrit-Professor gewesen. Und einfach so geschaut, wie kann ich mir der Pflanze annähern von verschiedenen Seiten, um ein bisschen aus diesem Mosaik ja, das wunderbare Wesen Pflanzen ein bisschen mehr zu spüren.
Also vorher gesagt, eben, sind auch eben viele Wissenschaftler mit Ihnen oder Sie sind mit Ihnen auf dem Weg oder Spaziergang um Pflanzen gegangen und trotzdem werden Sie vielmal in so eine esoterische Ecke gestellt.
Ja, ich kann ein Beispiel sagen. Ich bin Wissenschaftler in Bonn. Die tun mit Kollegen von der Uni Florenz, tun sie so elektrophysiologische Messungen machen bei Pflanzen. Und heute weiss man, dass Pflanzen auch Informationen mit Aktionspotenzial weiterleiten, so wie unsere Nervenzellen auch. Zwar viel langsamer als bei uns, aber immerhin vergleichbar mit Quallen und Würmern.
Also Sie können den Kritiker, der Sie in eine esoterische Ecke
ja, stecken. Die Forscher sagen alle, das Erstaunliche ist, dass man so Sachen bis jetzt kaum können erforschen konnte, weil alle Angst hatten, das ist Esoterik. Weil Pflanzen tun nicht mit elektrischen Leitungen Informationen leiten, weil Pflanzen haben keine Nerven. Also sind ganze Gebiete sind ausgrenzt worden, einfach aus Angst vor Esoterik, weil man ja gewusst hat, also gewusst in Anführungszeichen, dass Pflanzen so funktionieren wie lebende Automaten. Also hat man auf einen Haufen Sachen gar nicht geschaut. Und jetzt darf man das langsam wieder. Das finde ich natürlich toll.
Aber gerade nicht trotzdem Wissenschaft an ihre Grenzen. Sie haben es vorher kurz angeschnitten.
Wie meinen Sie an Grenzen?
Dass man eben nicht alles belegen kann, sondern halt gewisse Sachen auch muss unerklärt lassen, die halt so sind.
Ja, natürlich, klar. Aber das ist normal in der Wissenschaft, dass sie nicht alles erklären können. Also ich habe schon mit Forschern geredet, die sagen, ja doch, Pflanzen kann man chemisch und physikalisch erklären. Das ist eine Frage von der Zeit, das glaube ich nicht.
Aber
also das tiefste nicht, dass Wissenschaft kann sich annähern, kann neue Fragen stellen, kann es vielleicht das Ganze ein bisschen zusammen verbundener anschauen, aber sie wird Pflanzen nicht erklären können.
Also bleibt uns auch die Frage nicht beantwortet, ob eine Pflanze auf uns reagiert?
Vielleicht kann man das einmal mit Experiment zeigen, das weiss ich nicht. Bis heute kenne ich keine, die ich könnte sagen, stichhaltig. Gut, man kann sagen, es gibt, was ich immer wieder gefragt wird an Vorträgen, ist auch, können Pflanzen hören? Wenn ich jetzt der Pflanze Mozart vorspiele oder Rock, ist das ein Unterschied? Und ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil das tut mir auch ein bisschen eine kulturelle Wertung, dass Mozart gut und Rock schlecht ist.
Aber tun Sie mit Ihren Pflanzen reden selber?
Aber nur schnell zu dem. Ja. Aber dann gibt es Untersuchungen in Japan, die zeigen, dass Pflanzen, also man kann sich das ziemlich mechanistisch vorstellen, dass Töne sind ja Druckwellen und Pflanzenmembranen sind ganz empfindlich auf die Druckwellen und es gibt bestimmte Töne, die das Wachstum anregen und bestimmte Töne, die es hindern. Also von dort her braucht es gar nicht viel Gugus dazu, sondern man kann sich so erklären. Ob ich mit der Pflanze rede, ja, aber wahrscheinlich vor allem Selbstgespräche. Also ich muss von mir sagen, ich habe keinen grünen Daumen. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Natur, wandern oder bergsteigen oder so. Aber wenn ich mir am meisten die Pflanzen annähern kann, ist sicher durch die Malerei. Wahrscheinlich hat mich auch da unter Van Gogh so reingezogen. Ich war wirklich völlig aufgewühlt gewesen.
Sie haben mit Ihrem Buch, also zuerst einmal Zellgeflüster und später eben Pflanzenballade, eigentlich Diskussion rund um Pflanzen, lanciert eigentlich, nicht mal neu los.
Das klingt mir jetzt ein bisschen übertrieben. Gut,
viele Jahre früher hat es auch schon Schriftsteller gegeben, die das gemacht haben, Wissenschaftler, aber sie sind nicht so ernst genommen worden. Passt teilweise auch mehr in die heutige Zeit, so eine Diskussion, kann das möglich sein?
Ja gut, da hat natürlich die Schweiz einen besonderen Vorteil für die Diskussion, weil die Schweiz weltweit das einzige Land ist, wo in der Verfassung steht, die Würde der Kreatur ist zu achten. Und dann hat National- und Ständerat bei der Beratung vom Gentechnikgesetz beschlossen, ja, Pflanzen sind Kreaturen, also Pflanzen haben eine Würde. Nur was heisst das? Und dann, ich bin in der Eidgenössischen Ethikkommission für Biotechnologie bei Pflanzen und Tieren. Dann ist der Bundesrat zu uns gekommen, zu dieser Ethikkommission, und hat gesagt, also es ist ein bisschen banal gesagt, er hat gesagt, ja Leute, was heisst das? Konkret, Pflanzen haben eine Würde. Und dann haben wir in dieser Kommission, in dieser Ethikkommission, 4 Jahre diskutiert, was der Verfassungsartikel könnte bedeuten, und sind, glaube ich, im April vor einem Jahr mit einem Bericht rausgekommen. Der hat dann so Grundlagen geliefert, dass Pflanzen eine Würde haben, ist aber nicht sehr konkret geworden.
Die Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, Sie haben es vorher gesagt, sind eigentlich keine neuen Erkenntnisse. An diesen Fragen schafft man schon seit über 10 Jahren, fast 20 Jahren. Glauben Sie, werden Sie denn auch mal wirklich in der Gesetzgebung Platz finden, in der Wissenschaft und vielleicht auch bei den Bauern in der Landwirtschaft?
Ja, also sind viele Erkenntnisse sind schon neu. Sind schon neu und kann man auch machen dank neuer, zum Beispiel auch dank der Molekularbiologie, wo man sieht, dass es auf Zellebene derart viele Ähnlichkeiten gibt, oder wo man sieht, dass Systembiologie wichtig ist und wo man mit neuen Verfahren kann sichtbar machen, was in der Zelle läuft und wie ein Film kann abspülen. Das gibt uns enorm viele neue Möglichkeiten, zu wissen, was eine Pflanze ist. Und das zeigt immer mehr, eben, Pflanze ist etwas sehr aktives, individuelles und so. Und bis sich das in ein Gesetz umschlägt, das geht natürlich lang. Aber mir denkt, ich bin schon ganz happy, wenn Diskussion aufkommt, so, sind Pflanzen wirklich nur Sachen und können wir mit denen wirklich machen, was wir wollen? Oder gibt es nicht irgendeine Grenze gegen ihre so totale Verfügbarkeit und totale Industrialisierung? Sollte es nicht irgendeine Grenze geben? Oder haben wir nicht auch irgendwo Verpflichtungen gegenüber den Pflanzen? Und das habe ich mit einer Gruppe von Leuten über 3 Jahre auch diskutiert. Und wir meinen zum Beispiel, dass Patentierung von Pflanzen gegen quasi das Recht oder die Würde von der Pflanze versteht. Nicht nur wegen den Bauern, die da in die Abhängigkeit kommen, sondern einfach, weil niemand eine Pflanze erfunden hat und weil man eine Pflanze nicht soll patentieren können, wie irgendein Staubsauger, wegen der Pflanze selber. Oder dass die Terminator-Technologie, dass mit gentechnischen Methoden macht man Pflanzen steril, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Das geht uns zu weit, da finden wir, das ist das Recht oder die Würde der Pflanze verletzt. Als Beispiel.
Wir haben mittlerweile schon 5:53 vorbei, darum noch, aber trotzdem ganz kurz die Frage, Zellgeflüster, Pflanzenpalaver, haben Sie noch ein drittes Sendungswerk in Aussicht?
Das bin ich jetzt heftig am Diskutieren mit Leuten, aber ich weiss es echt noch nicht.
Danke vielmals, Florian Göchlin. Es ist, wie gesagt, schon 5:53, bald 6:02, darum ganz kurz das Wichtigste aus der Sendung noch einmal. Die Randständigen von Basel bekommen eine Wärmestube, und zwar im Container beim Bahnhof SBB. Darauf haben sich die Initianten von der Gassenarbeit und die Baselbehörde heute am Nachmittag einigen. Ursprünglich hätten die Initianten von der Wärmestube das Totenhäuschen in der SBT-Anlage brauchen wollen. Dafür hat es aber eine Baubewilligung gebraucht. Die Basler Oper bekommt eine spezielle Ehre. 50 Opernkritiker aus der ganzen Welt gehören sie zum Opernhaus des Jahres 2008. Damit werde unter anderem das breite Repertoire von der Opernsparte im Theater Basel geehrt. Es ist das erste Mal, dass die Auszeichnung in die Schweiz geht. Und der Altweibersommer, der bleibt uns noch erhalten. Jürg Zock von SF Meteo.
Morgen am Tisch gibt es einen weiteren sonnigen Tag. Zuerst hat es im Leimen- und Laufental noch ein paar Nebelbänke kommen und durch die Höhe ziehen ein paar Schleierwolken durch. Dann durch den Tag ist der Himmel häufig wolkenlos, erst gegen die Abend kann es von Deutschland her wieder ein paar Wolkenfelder geben. Temperaturen liegen am Morgen bei etwa 10 Grad. Am Nachmittag wird es dann wieder richtig mild. Zu Waldenburg hat es 19 Grad, zu Laufen und Zissach 20 und zu Binnigen, zu Biersfelden und zu Basel 21 Grad. Um Mittwoch geht es meistens sonnig und etwa 21 Grad warm weiter.
So viel vom Regionaljournal Basel von heute. Im Internet auf www.regionaljournal.ch können Sie die Sendung nachhören oder als Podcast abladen und finden dort auch das Dossier von den Tandem-Gästen. Durch diese Sendung begleitet hat Svetlana Düring zusammen mit der Basler Umweltaktivistin Florian Köchlin. Morgen ist Valerie Rhein unsere Tandem-Gast. Sie war 10 Jahre lang Präsidentin von der OFEG, einer Bewegung innerhalb der jüdischen Gemeinde, die als Protestbewegung lanciert worden ist.